Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich noch mal ein bisschen über das Thema Organisation sprechen, weil ich einfach festgestellt habe, aufgrund des vielen Feedbacks, dass euch das Thema wirklich brennend interessiert und dass auch die Impulse aus den vorangegangenen Folgen für den einen oder anderen echt augenöffnend oder hilfreich gewesen sind. Von daher möchte ich da noch ein bisschen tiefer dran eingehen, weil ich einfach glaube, dass der ein oder andere hier einfach wahnsinnig viel Potenzial bisher ungenutzt gelassen hat und vielleicht auch einfach nicht weiß, wo er anfangen soll. Punkt 1 ist, komplexe Projekte werden immer weniger komplex, wenn man einfach mal anfängt. Einfach mit den ersten Schritten entsteht mehr Klarheit. Das kannst du mal so ein bisschen als Lebensphilosophie mitnehmen. Im ersten Schritt denkt man immer, boah, Mensch, das ist so extrem viel. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, das wird ewig lange dauern, um da die ersten Ergebnisse zu erzielen. Aber die Realität ist einfach, wenn du mal anfängst, dann wird es häufig deutlich einfacher. Und deshalb musst du da im Endeffekt einfach mal loslegen. Und das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht egal womit. Aber die Frage ist halt auch einfach, was nervt dich am meisten, was bremst dich am meisten und vielleicht auch, wofür hast du die meiste, ja ich sag mal, Bereitschaft, auch radikal durchzugreifen. Machen wir einfach mal ein paar Beispiele aus verschiedenen Kundengesprächen, die ich in letzter Zeit wieder so geführt habe. Also tendenziell ist es ja so, ein Großteil von euch steckt immer in dieser Denkfalle und macht sich Gedanken darüber, wie kann ich auf der einen Seite meinen Vertrieb ausbauen, wenn ich gar keine Kapazitäten habe, um zusätzliche Aufträge abzuarbeiten. Und dann stellt sich immer die Frage, mache ich jetzt erst Folgendes, dass ich anfange über Recruiting und andere Maßnahmen neues Personal aufzubauen und dann sozusagen auf der Kostenseite in Vorleistung zu gehen und dann, wenn die Infrastruktur steht, die Leute eingearbeitet und befähigt sind, fange ich an, Akquise zu machen und dann kann ich die Aufträge auch zeitnah abarbeiten. Oder fange ich damit an, die Aufträge zu akquirieren und dann, wenn die Aufträge da sind, das Personal zu suchen, weil ich ja einfach vielleicht gar nicht genug Leute habe, um alle Aufträge parallel zu bearbeiten. Und hierzu möchte ich dir einfach mal so ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Ich glaube, es macht immer Sinn, erstmal mit der Akquise anzufangen und zwar aus folgendem Grund. Der erste Punkt ist, wenn du Akquise startest, wirst du merken, dass von dem Moment an, wo du startest, bis zu dem Moment an, wo der erste Deal wirklich durch diese Akquise-Maßnahmen, die du neu gestartet hast, zustande kommt, einfach einige Zeit dauert. Das kann tatsächlich sogar einige Monate dauern, weil das hängt ja ein bisschen auch von deinem Deal-Cycle ab. Es gibt ja Kunden, die müssen dich meinetwegen sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate vorher erstmalig wahrnehmen, um dann vielleicht ihre 40, 50, 60, 70 Berührungspunkte über Webseite, über Social-Media-Posts, über Werbeanzeigen, über Podcast, über Lead-Magneten, über irgendwelche anderen Impulse zu bekommen, um damit so viel Vertrauen zu fassen, dass sie sagen, jetzt gucke ich den mal ganz konkret an und jetzt bin ich auch bereit, den vielleicht erstmalig zu kontaktieren, um überhaupt mal herauszufinden, was machen die genau, was kostet das, wie würde die Zusammenarbeit aussehen, läuft das Ganze vernünftig ab. Das heißt, wenn der Deal-Cycle so lang ist, dann musst du dir ja über folgende Sache im Klaren sein. Wenn du heute irgendeine vertriebliche Maßnahme startest, und der erste Auftrag, realistisch betrachtet, erst nach 9 oder 12 Monaten zu erwarten ist, aus dieser Maßnahme. Alles andere, was du bisher schon machst, hat ja schon Effekte gezeigt. Aber diese neue Maßnahme kann ja eventuell erst zeitversetzt Ergebnisse bringen. Wenn das so ist, dann wirst du ja auch tendenziell überhaupt gar kein Ergebnis erzielen, wenn du nach 6 Monaten einfach sagst, ich habe jetzt hier Vollgas gegeben, es ist gar nichts passiert, weil alle die Leute, die du angeteasert und angefixt hast, auf dich aufmerksam gemacht hast, die jetzt vielleicht dich auf dem Radar haben und sich immer mal wieder mit dir beschäftigen, würden dann ja plötzlich nichts mehr von dir sehen und ihr komplettes Interesse verlieren und damit im Endeffekt im Nirvana verschwinden. Das Schlimme dabei ist, du würdest dann aus den initial gestemmten Kosten und den initial auf den Weg gebrachten Aktivitäten nie ein Ergebnis sehen. Und dann hast du auf der einen Seite deine Zeit und dein Geld einfach sinnlos aus dem Fenster geschmissen. Aber noch viel schlimmer ist, du würdest dich dann selber davon überzeugen, dass Vertrieb in deinem Business und in deiner Branche und in deiner Region und mit deiner Unternehmensstruktur keinen Sinn ergibt und würdest weiter diesem Mythos hinterherlaufen, dass sich Qualität schon rumspricht und über Mund-zu-Mund-Propaganda die besten Geschäfte zustande kommen und weiter von der Hoffnung beseelt bleiben, dass man auf Empfehlungen setzen muss und hier und da einfach die Bestandskundenaufträge mitnehmen kann und sich hier und da vielleicht auch mal ein Interessent durch Zufall verirrt und dann die Kontaktaufnahme stattfindet und der dann auch geclosed werden kann. Aber auf dieser Basis kann man keine strategische Unternehmensentwicklung vorantreiben. Da kann man keine Entwicklungsplanung machen, da kann man keine Personalplanung machen. Da ist man jeden Tag im Endeffekt vom Zufall abhängig und hat auch aus meiner Sicht immer finanzielle Sorgen, weil man ja nur weiß, was man für Kosten hat, denn die bleiben ja weitestgehend konstant oder steigen sogar, weil alles teurer wird. Aber man hat keinen genauen Überblick darüber und keine Prognosefähigkeiten. Wann kommt mehr Geld rein und wie viel Geld kommt überhaupt rein? Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und dadurch bleibt man immer in diesem Spektrum des Unsicheren gefangen. Und Unsicherheit ist einfach aus meiner Sicht quälend, lähmend und am Ende vielleicht auch tödlich, weil es irgendwann auch extrem demotiviert. Gleichzeitig ist aber so, wenn du jetzt den anderen Ansatz wählen würdest und würdest sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal Personal klar, dann musst du natürlich in den Recruiting-Prozess einsteigen. Übrigens, wenn du im Recruiting professionelle Unterstützung haben möchtest, komm einfach mal auf uns zu und sprich mal mit uns darüber. Wir haben da nämlich jetzt tatsächlich ein gefördertes Paket an den Start gebracht, mit dem wir schon sehr vielen Kunden helfen konnten. Wir haben keine Interesse, irgendwie eine Recruiting-Agentur aufzubauen. Hier und da, wenn es aber passt, unterstützen wir das eine oder andere Unternehmen mit einer Maßnahme, die dann auch wirklich dich unabhängig macht, weil wir bauen die ganzen Recruiting-Maßnahmen nicht bei uns im System auf, sondern bei dir, setzen dir das also grundsätzlich alles auf, stellen sicher, dass du da loslegen kannst und dann hast du da hinten raus einfach die Möglichkeit, dich auch unabhängig von Agenturen und nicht erst mit Investitionen von 10.000, 20.000 Euro auf den Weg zu machen, eigenes Personal zu suchen. Und wenn du heute einen Vertriebler suchst und morgen vielleicht einen Disponenten und übermorgen vielleicht eine Führungskraft und dann einen Tag später wieder einen Auszubildenden oder einen Technikleiter, dann brauchst du ja im Endeffekt nur die Landingpage anzupassen, passt die Visuals und die anderen Rahmenbedingungen aus der Kampagne an, schaltest die einfach wieder auf aktiv und gehst einfach auf Suche, ohne dass du da wer weiß was an Werbebudget und auch vor allen Dingen an Agenturbudget investieren musst. Wenn dich das interessiert, einfach mal auf unserer Webseite einen Termin buchen. Aber egal wie du es machst, wenn du Personal suchst, hast du einfach die Situation, dass du ja in Vorleistung gehen musst. Das heißt, erstens weißt du nicht so ganz genau, für welche Art Aufträge brauchst du die Person, auch in welcher Masse. Und wenn die Person da wäre, weil es möglichst schnell geht, dann hast du einfach vielleicht einen Mangel an Aufträgen. Das heißt, du kannst sie gar nicht vernünftig einarbeiten. Eventuell verliert die dann sogar das Interesse an deinem Unternehmen, weil sie das Gefühl hat, so richtig gebraucht werde ich hier noch nicht. Finde ich persönlich eine sehr erschreckende Vorstellung, dass man einen zu Beginn direkt demotiviert, weil er denkt, naja, so richtig ausgelastet bin ich hier nicht. Irgendwie bin ich noch so ein bisschen überflüssig. Alle sind zwar irgendwie nett zu mir und jeder hat ewig viel Zeit mit mir zu sprechen, weil ich gar nicht so voll unter Last gerate. Aber gerade zu Beginn ist es aus meiner Sicht wichtig, den Leuten auch ihre strategische Bedeutung für das Unternehmen klarzumachen, damit die diesen Arbeitsplatz auch nicht als Sprungbrett verstehen, sondern als dauerhafte Verweilstation in ihrem Leben. Und von daher ist eine gewisse Auslastung schon erforderlich. Aber wenn du jetzt eben diese Auslastung noch nicht hast und erst das Personal aufbaust, hast du ja auch schon direkt die vollen Gehaltskosten, ohne dass du die in irgendeiner Form gegenfinanzieren kannst, weil dir die Aufträge fehlen. Und von daher ist das aus meiner Sicht zwar ein Weg, den viele wählen, weil das ihnen einfach ein besseres Gefühl gibt, weil keiner will dem Kunden sagen, ich nehme den Auftrag gerne entgegen, ich kann ihn aber erst in 3 Monaten umsetzen. Aber tatsächlich halte ich es für besser, mit dem Vertriebsprozess zu starten. Punkt 1 habe ich schon erklärt, es gibt einfach eine zeitliche Verzögerung. Punkt 2, du gehst finanziell nicht in Vorleistung. Klar kostet jetzt ein aktiver Vertriebsprozess mit bezahlten Werbeanzeigen und vielleicht Unterstützung im Video- und Audio-Marketing und vielleicht bei der Content-Erstellung, wenn du das nicht selber abbildest, auch irgendwo Geld. Aber ich glaube, das ist ja auch langfristig gut investiert, weil die Aufmerksamkeit, die du dadurch generierst, bleibt dir ja auch dauerhaft erhalten und kann ja später dann auch auf verschiedene Angebote gelenkt werden. Dann hast du aber diese zeitliche Verzögerung. Das heißt, du weißt noch gar nicht ganz genau, für welche Aufträge du wann welche Leute brauchst, weil du da erstmal Erfahrungswerte sammeln musst. Aber wenn du dich da mal auf den Weg machst, hast du tendenziell nach hinten raus natürlich einfach mehr Planungssicherheit, weil du dann irgendwann im Idealfall so einen Mechanismus gefunden hast, dass du dann zum Beispiel weißt, wenn ich bestimmte Maßnahmen mache, auch zum Beispiel für ein bestimmtes Volumen Werbeanzeigen schalte, dann melden sich eine bestimmte Anzahl von Leuten für meine Business-Frühstücks oder für meine Webinare oder für meine Offline-Veranstaltung oder für meinen Online-Kurs oder für mein Strategiegespräch oder was immer du da verkaufst an. Und wenn ich dann mit so und so vielen Leuten Kontakt hatte, dann kaufen daraus erfahrungsgemäß so und so viele Leute irgendwelche weiteren Optionen der Zusammenarbeit. Und dann weißt du, was diese Optionen kosten. Und dann kannst du deine ganze Kostenplanung natürlich sehr gut daraus ableiten und weißt dann nachher auch, wenn du diese ganzen Kausalitäten ermittelt hast und die dann bestenfalls auch über eine gewisse Zeit konstant bleiben, dass wenn du vorne mehr machst, hinten tendenziell einfach mehr rauskommt. Und deshalb würde ich dich animieren wollen, in dem Bereich einfach mal einzusteigen. Das Problem ist aber auch, dass der ein oder andere von euch tatsächlich gar nicht die Zeit hat, das alles aufzubauen, weil er jetzt schon im Tagesgeschäft versinkt. Ich habe ja häufig mit Geschäftsführern zu tun, die sind selber operativ so stark tätig, dass sie einfach so ein bisschen die Übersicht verlieren. Sie wissen zwar, dass es überall im Unternehmen nicht richtig gut läuft Häufig läuft auch noch zu viel über ihren eigenen Schreibtisch. Sie delegieren nicht sauber, sie mischen sich überall ein, sie haben jede Menge Kontrollprozesse etabliert, Freigabeprozesse etabliert und das bremst halt alles. Vertrauen schafft Geschwindigkeit. Wenn man den Leuten mehr vertraut, dann können die selber entscheiden, dann gibt es mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung, dann gibt es schnellere Ergebnisse und dann müsste ich erstmal nur danach korrigieren, wo die Ergebnisse nicht in der gewünschten Art und Weise entstehen. Aber das kann man halt auch nicht über Nacht komplett ändern, weil man muss die Mitarbeiter auch da ranführen, eigenständig Entscheidungen zu treffen, weil die das ja nie beigebracht bekommen. Gerade die Mitarbeiter, die aus anderen Unternehmen kommen, wo vielleicht ein hoher Formalismus herrscht, wo vielleicht auch eine Meetingkultur etabliert wurde, wo es komplexe Abstimmungsprozesse gibt, die kriegen ja einen Schock, wenn die plötzlich eigene Entscheidungen treffen müssen, weil die ja wissen, dass mit einer eigenen Entscheidung auch ein gewisses Maß an Verantwortung verbunden ist. Und das ist ja eine Sache, die viele einfach nicht tragen wollen. Es hat ja Gründe, warum nicht jeder, der richtig was drauf hat, auch gleich eine Firma gründet, weil die können zwar den Business Case inhaltlich bedienen, wollen dafür aber nicht verantwortlich sein und auch vor allen Dingen diese ganze Last von ich muss jeden Monat Gehälter bezahlen und viele andere Sachen nicht auf ihren Schultern lagern. Das ist auch in Ordnung. Aber daraus resultiert ja die Notwendigkeit, diese Leute da langsam ranzuführen. Das heißt, du musst aber, wenn du so selber im Tagesgeschäft drin bist, auch mal prüfen, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass du so tief im Tagesgeschäft drin bist. Nehmen wir mal so ein DISC-Modell. Ich bin jetzt gar nicht so der Fan vom DISC-Modell, aber viele von euch kennen das. Es gibt deutlich bessere Persönlichkeitsanalyse-Tools, deutlich tiefergehende und auch deutlich aussagekräftigere. Aber wenn wir uns einfach an dem klassischen oberflächlichen DISC-Modell jetzt erstmal orientieren, dann werden die Menschen ja in 4 Kategorien unterteilt. Rot, Gelb, Grün und Blau. Und dann wissen wir alle, dass die Blauen die Attribute mitbringen, dass sie sehr zahlen-, daten-, faktenlastig sind, dass sie sehr überlegt sind, dass ihnen Sicherheit sehr wichtig ist, dass sie überhaupt nicht spontan sind, dass alles geplant und durchdacht und vielleicht sogar schon 100-mal bewiesen sein muss. Und deshalb ist es so, wenn du jetzt meinetwegen in einem technischen Background arbeitest, gibt es eine hohe Tendenz, dass du auch einen hohen Blauanteil hast. Und wenn du einen hohen Blauanteil hast, resultiert daraus häufig auch ein hoher Perfektionsanspruch. Wenn du einen hohen Perfektionsanspruch hast, fällt es dir ohnehin schon schwer, anderen Leuten Aufgaben zu übergeben, weil du unterschwellig immer davon überzeugt bist, dass es keiner so gut macht wie du. Dass eine etwas schlechtere Arbeit, die fertig ist, einem Kunden mehr hilft als eine perfekte Arbeit, die immer noch in Planung ist, weil du einfach nicht dazu kommst, vergisst der eine oder andere. Aber vielleicht hilft dir diese Provokation, dich da einfach mal zu hinterfragen und zu überlegen, was ist eigentlich wirklich hilfreich. Und vielleicht ist ein bisschen weniger Klammern auch durchaus für alle von Vorteil, weil die Mitarbeiter dann schneller sind, weil das nicht immer alles auf deinem Schreibtisch liegt. Du kannst dann abends auch früher nach Hause gehen, hast am Wochenende vielleicht auch mal Zeit und bist auch vor allen Dingen nicht für alles immer der erste Ansprechpartner, weil du in all den Sachen ganz tief drin bist und alle anderen immer nur oberflächlich involviert werden, weil du ja immer nur die Sachen aus der Hand gibst, die man im Endeffekt kaum noch falsch machen kann, die Schlüsselfragen aber immer selber beantwortest und dann keinen so wirklich einweist, was da eigentlich hinter den Kulissen gelaufen ist. Von daher, gerade mit Leuten, die einen hohen Blauanteil haben, habe ich immer wieder die Diskussion, dass sie mir sowas sagen wie, ja, nee, ich habe keine Lust, dass ich mich nachher beim Kunden entschuldigen muss. Ich habe keine Lust, dass da irgendwelche unnötigen Fehler passieren. Ich möchte im Endeffekt sicherstellen, dass wir da richtig gute Ergebnisse abliefern. Ich denke auch immer, dass die Mitarbeiter ein bisschen schlampig, zu oberflächlich, zu schnell sind. Aber tatsächlich werden dann auch einfach mal Sachen fertig. Und in vielen Fällen sind 80% vom absoluten Top-Ergebnis häufig so viel besser als alles andere, was der Kunde überhaupt erwartet, dass es völlig reichen würde. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmesituationen, da ist einfach 100% Präzision erforderlich, aber da du vermutlich keinen Atomreaktor betreibst, kein Nuklear-U-Boot steuerst und auch vielleicht kein Raketenarsenal verwaltest, würde ich die Sache alle mal ein bisschen entspannter sehen, weil sollte mal irgendwas nicht nach Plan laufen, kann man im Normalfall, notfalls auch durch das Feedback des Kunden darauf hingewiesen, nochmal nacharbeiten und im ersten Schritt kannst du auch mal eine Gutschrift schreiben. Das ist dann ja einfach nicht verlorenes Geld, das ist dann ja einfach eine Art Ausbildungspauschale, weil Mitarbeiter, die Fehler machen und dann aber auch für den Fehler nicht getötet werden und gleichzeitig die Chance haben zu verstehen, was sie falsch gemacht haben, wie man es zukünftig besser machen könnte und das Ganze dann auch vielleicht in einem Prozess verankern, lernen ja was. Das heißt, im Endeffekt ist ein Fehler günstiger als ein Seminar. Das habe ich in meinem Buch 55 Business Turbos ausführlich thematisiert. Ich glaube, deshalb macht es Sinn, dass die Fehler machen dürfen. Aber wir müssen ja, wenn du jetzt in den Vertriebsprozess einsteigen möchtest oder mit Personalaufbau starten willst, nochmal zurück zu dem Thema. Du musst ja irgendwie lernen, Sachen abzugeben, weil du wirst das ja in irgendeiner Form mit vorantreiben müssen, das Programm. Aber wenn du da einfach keine Zeit für hast, dann wird das halt nichts. Der erste Punkt ist also Perfektion reduzieren und einfach mehr delegieren. Beim Delegieren gibt es verschiedene Dinge, an denen das scheitert. Ein Hauptthema ist Vertrauen. Das zweite ist, viele Leute können gar nicht delegieren. Das dritte ist, manche delegieren Einzelaufgaben und keine Entscheidungskompetenz. Das heißt, du sagst zwar ganz viel von wegen, mach das, mach das, mach das. Aber immer dann, wenn das fertig ist, steht derjenige wieder bei dir auf dem Tisch, da im Büro oder Amt, ne, irgendwo und sagt, hey, was ist jetzt mein nächster Auftrag? Das heißt, du gewinnst eigentlich gar keine Zeit, sondern du multiplizierst einfach nur die Anzahl der Störungen. Weil mit jeder fertigen Einzelaktivität entsteht ja im Prinzip eine Frage zu, was ist der nächste Schritt? Und die Frage muss ja dann auch von dir beantwortet werden, was letztlich dazu führt, dass egal, was du gerade machst, du wieder das unterbrechen musst, was ich persönlich extrem dumm finde, weil du einfach dadurch hochgradig ineffizient werden dürftest. Das heißt, du musst diesen Mechanismus adressieren. Du musst aus meiner Sicht aber auch einfach mal damit anfangen zu prüfen, mit was du dich eigentlich den ganzen Tag beschäftigst. Und du solltest vor allen Dingen dann, wenn ein Mitarbeiter dir eine Frage stellt und deine Unterstützung einfordert, immer die Frage stellen, warum muss ich mich jetzt um dieses Thema kümmern? Liegt es zum Beispiel an der Hierarchie? Liegt es an den Regeln, die ihr intern definiert habt? Liegt es am Entscheidungsmechanismus, den ihr installiert habt? Liegt es daran, dass der Mitarbeiter sich nichts zutraut? Liegt es daran, dass es einen Kompetenzengpass gibt? Liegt es vielleicht aber auch einfach daran, dass die Leute Angst vor dir haben? Weil wenn man Fehler macht, kriegt man halt richtig dafür auf die Mütze. Das heißt, es gibt ja viele Facetten. Deshalb würde ich immer klären, warum ist diese Sache jetzt wieder bei mir gelandet? Und dann würde ich einen Schritt weitergehen und immer die Frage beantworten, was hätte ich tun müssen, um zu verhindern, dass die Sache bei mir landet? Und wenn man sich diese Frage stellt, wird man aus meiner Sicht kreativer. Das heißt, man entwickelt einen ganz anderen Gedankengang und überlegt eher, wie hätte ich durch präventive Maßnahmen dafür sorgen können, dass sich dieser Sachverhalt auch ohne mich gelöst hätte. Hätte es zum Beispiel geklappt, dass ich sage, wenn der Auszubildende eine Frage hat, kommt er nicht zu mir, sondern geht zum Beispiel zum Abteilungsleiter oder zu einer anderen Person, die als Anlaufstelle genannt wird. Und die Person entscheidet dann einfach mal eigenständig. Wenn das zum Beispiel etabliert wird, würden eine ganze Menge Fragen schon wegfallen. Auch das Thema Mitarbeiterhandbuch ist eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Ich hatte zum Beispiel bei mir damals in der Computerfirma ein Mitarbeiterhandbuch. Das habe ich den Leuten mit dem Unterzeichnen des Arbeitsvertrags mitgegeben, weil von dem Zeitfenster, wo die den Arbeitsvertrag unterschreiben, bis die irgendwann anfangen, vergehen ja meistens nochmal 2, 3 Wochen, manchmal auch Monate, je nachdem, was die für eine Kündigungsfrist mit der vorangegangenen Stelle haben. Aber wenn du die bei dir hast, dann werden die ja nur diese ganzen Anleitungen und Checklisten lesen, solange das die Arbeitszeit zulässt. Wenn du denen aber so, nachdem du den Arbeitsvertrag unterschrieben hast, so einen ganz dicken Ordner in die Hand drückst und sagst, lesen Sie das bitte alles bis zu Ihrem ersten Arbeitstag durch, dann werden die das ja machen, weil die ja gut vorbereitet werden sein wollen. Das heißt, du kriegst die ganze Zeit gratis, weil du die da ja noch nicht bezahlen musst und die können direkt an Tag 1 auf einem viel höheren Level starten. Und dann musst du da so kleine Kontrollfragen einbauen, weil du kannst ja jetzt keine Prüfung mit denen machen. Und dann sagen, so jetzt wollen wir mal das ganze Mitarbeiterhandbuch hier wie in der Schule prüfen, ob sie das gelesen haben, sondern du stellst einfach nur ein paar Kontrollfragen. Bei uns damals in der Computerfirma war es zum Beispiel so, wir hatten unsere Firma in einem durchaus schon ein bisschen älteren Gebäude und da war die Stromversorgung nicht so ganz ideal. Wenn wir zum Beispiel in der PC-Werkstatt 10 oder 20 Computer gleichzeitig installieren wollten und die dann auch alle sehr nah beieinander, also zeitgleich eingeschaltet haben, dann war da plötzlich so viel Last auf den Stromleitungen, dass immer die Sicherung rausgeflogen ist. Die Sicherung konnte man nur wieder reinmachen, wenn man draußen auf dem Flur, also im Treppenhaus, den Sicherungskasten öffnet und dann die Sicherung wieder reinmacht. Danach lief auch wieder alles, aber du musstest dich natürlich ein bisschen beeilen, weil die Rechner waren natürlich alle durch den Stromausfall ausgegangen, aber unser Server lief halt noch durch das Notstromaggregat, aber der hält ja auch nicht ewig, der Akku in diesem Aggregat. Das heißt, wenn du da zu langsam bist, fährt der Server runter und dann dauert es ja ewig, bis der Server wieder angefahren ist. Also war immer das Ziel, das Herunterfahren des Servers zu verhindern. Und da das öfter passiert ist, dass die Sicherung rausgeflogen ist, auch wenn das jetzt kein großes Ding war, hatten wir einfach anstatt jetzt diesen Schlüssel für den Sicherungskasten mit allen anderen zusätzlichen Schlüsseln in so ein Schlüsseletui zu legen, wo man jedes Mal drin rumsucht, wie so ein Schatzsucher irgendwo im Sand, wo du dann nur ganz selten fündig wirst. Und deshalb haben wir jetzt diesen Schlüssel für den Sicherungskasten an einen kleinen Nagel gehängt, der hinter der Küchentür hing. Das heißt, sobald irgendwo die Sicherung rausgeflogen ist, wusste jeder, er muss schnell in die Küche laufen, einfach die Tür ganz öffnen, da an dem Nagel den Schlüssel nehmen, draußen ins Treppenhaus gehen und dann den Sicherungskasten aufschließen, Sicherung reinmachen, den Schlüssel wieder aufhängen. Und wenn dann neue Mitarbeiter bei mir in die Firma gekommen sind, habe ich einfach nur, weil ich wissen wollte, haben die Anleitung komplett gelesen, gefragt, was hängt hinter der Küchentür für einen Schlüssel? Und wenn die mir dann den ganzen Sachverhalt erklären konnten, dann wusste ich, die haben sich auch eingelesen, dass sie zum Beispiel mittwochs nicht draußen parken können, weil da Markt ist und dann alle Autos abgeschleppt werden und dass es bestimmte andere Rahmenbedingungen rund um die Firma zu wissen galt, die jetzt nicht auch noch alle mit mir besprochen werden mussten. Und immer dann, wenn irgendwas aufgetaucht ist, was uns im Vorfeld einfach, ja, ich sag mal, ein Gespräch gebracht hat, dass man sich wieder zusammensetzen musste und stundenlang diskutieren musste, habe ich dann einfach in diesem Mitarbeiterhandbuch verankert. Und von daher kann ich dir sagen, auch darüber kann man natürlich seinen Schreibtisch ein bisschen freier kriegen, indem man Dinge einmal regelt und nicht jedes Mal die gleiche Entscheidung zeitversetzt alle paar Wochen mit jemand Neues bespricht. Auch das Thema Urlaubsplanung und andere Sachen landen ja häufig beim Chef auf dem Schreibtisch. Das ist ja totaler Unsinn, weil letztlich weiß jeder Mitarbeiter, wie viel Urlaub er hat. Die werden wechselseitig schon darauf achten, dass keiner mehr nimmt. Vielleicht hast du auch ein Tool, mit dem man das Ganze verwaltet. Dann musst du ja nur definieren, welche Mitarbeiter können niemals gleichzeitig in Urlaub gehen. Dann musst du einfach nur überlegen, wie gehst du mit Brückentagen und Urlaubszeiten im Allgemeinen um. Dann musst du halt definieren, wie viele Leute können grundsätzlich gleichzeitig in Urlaub gehen und wie findet die Übergabe statt. Das kannst du aber ja alles einmal niederschreiben und dann musst du dich ja nie wieder um den Prozess kümmern. Und dann können die Mitarbeiter ihren Urlaub ja untereinander verwalten. Da musst du ja einfach nur gucken, klappt das oder klappt das nicht. Aber gerade bei dem Thema sind die alle immer sehr sorgfältig, weil jeder möchte ja seinen Wunschurlaub durchkriegen. Und jeder will ja auch gucken, dass er nicht mehr hat als die anderen. Und jeder will auch gucken, dass es fair ist. Und wenn du das dann mal laufen lässt, musst du dich um dieses ganze Thema schon nicht mehr kümmern. Weil wie willst du auch entscheiden, ob ein Urlaubsantrag genehmigt wird oder nicht, wenn du gar nicht den Projektvorlauf kennst? Manchmal ist es ja so, dass da einer an einem Tag Urlaub haben möchte, wo eigentlich bei einem Kunden irgendein Job erfolgen soll. Aber das weiß ja im Idealfall nur die Disponentin, die die Termine plant. Wenn du die Termine alle selber kennst, hast du definitiv einfach ein Problem, weil wozu muss der Geschäftsführer die Installations- oder Arbeitstermine der einzelnen Mitarbeiter kennen? Das hat ja jetzt wirklich mit Strategie nichts zu tun. Das ist ja wirklich Operationsbasic. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein Prozess, der nicht mehr über deinen Schreibtisch laufen sollte. Das heißt, in dem Moment, wo du das selber noch beurteilen kannst, bist du einfach noch zu tief drin und musst dich da entsprechend einfach anders aufstellen. Dann ist es ja so, du musst auch immer wieder überlegen, wo habe ich jetzt einfach noch Nachholbedarf, wo fehlt noch eine grundsätzliche Entscheidung, und dann musst du dir auch Gedanken darüber machen, wie kannst du einfach lernen, schneller zu entscheiden, weil immer dann, wenn du sagst, leg das mal dahin, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen oder lass uns das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen, verlierst du ja Zeit, weil du dich ja mit einem Sachverhalt, den man ja vielleicht direkt mit Ja, Nein oder weiß ich gar nicht oder frag jemand anders beantworten könnte, mehrfach beschäftigst. Und immer wenn du dich mehrfach mit einer Sache beschäftigst, hast du ja kein besseres Ergebnis. Du hast ja einfach nur gar kein Ergebnis oder irgendwann deutlich später ein Ergebnis. Wenn du alles extrem schnell entscheidest, kannst du dich zwar mal vertun, aber eine schlechte Entscheidung ist ja besser als 10-mal nichts zu entscheiden. Und wenn du eine schlechte Entscheidung getroffen hast, musst du ja nach der Entscheidung einfach nur feststellen, das war nicht so gut. Und dann hinterfragst du einfach, was ist schlecht gelaufen? Und dann stellst du dir öfter mal die Frage, wenn ich jetzt nochmal entscheiden müsste, was würde ich diesmal anders machen, sodass du deinen eigenen Lernerfolg festhältst und den dann auch verinnerlichst, weil dann wirst du nach hinten raus immer schneller. Also ich kann dir das jetzt natürlich hier in so einer Podcast-Folge nicht wirklich rüberbringen, aber ich kann dir mal sagen, du müsstest mal mit irgendeinem meiner Mitarbeiter sprechen, ob die schon jemals jemanden getroffen haben, der schneller entscheiden kann als ich, weil meine Leute, die schon lange dabei sind, haben sich inzwischen daran gewöhnt. Aber ich merke das halt immer, wenn neue Leute dazukommen, dass die teilweise echt geschockt sind. Also wir haben jetzt gerade da eine neue Mitarbeiterin eingestellt und dann war da auch die Situation, dass die aus so einer formalisierten Firma kam und dann sagte die auch, ich musste mit Philipp mal in Ruhe besprechen, das müssen wir mal zusammenstellen für so ein Meeting. Und da sagte meine Prokuristin Elena auch, der Philipp macht das nicht, der setzt sich da nicht mit dir hin, der hört sich das einmal kurz an und dann sagt er sofort Ja oder Nein. Und wenn der Nein gesagt hat, dann ist Nein und wenn der Ja gesagt hat, kannst du das einfach machen. Und da machen wir keine Listen zu, da machen wir keine Abstimmungsrunden zu, das vertagen wir auch nicht auf ewig. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass er sagt, hör zu, das Thema möchte ich jetzt gar nicht durchdenken, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin. Komm bitte nochmal in 3 Tagen oder in 5 Tagen damit auf mich zu, weil auch das ist ja dann eine Entscheidung. Aber die meisten würden das nicht sagen, sondern die meisten würden sagen, leg's mal dahin, ich schaue es mir an, ich melde mich. Das Problem ist, der Mitarbeiter versteht dann den Prozess nicht. Und dann hat er irgendwann auch keine Lust mehr, Vorschläge zu machen, weil der kriegt zwar irgendwann ein Feedback, aber irgendwie hat er das Gefühl, eigentlich interessiert sich niemand für meine Rückmeldung. Eigentlich ist das alles hier auch für einen Eimer. Zeitweise gibt es mal eine Entscheidung, aber man kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass man sich mit der Frage beschäftigt hat. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man den Leuten den Sachverhalt erklärt. wenn ich mich zum Beispiel auf einen Vortrag vorbereite oder gerade auf dem Weg zu einem Kunden bin, wo ich 2 Tage, 3 Tage am Stück einen richtig anstrengenden Workshop machen muss und dann kommt jemand an und sagt, können wir mal eben über unser Event auf Mallorca sprechen, dann sage ich, nein, können wir jetzt nicht, weil ich jetzt einfach keine Lust habe, darüber nachzudenken. Weil das ist ja keine Ja-Nein-Entscheidung, sondern dann muss ich ja entscheiden, machen wir das mit Jetski oder ohne, gehen wir abends und treffen uns noch mit anderen Leuten auf der Insel, weil ich da ja ein paar Prominente kenne, die uns dann vielleicht in ihre Finca einladen. Wenn ja, muss ich den aber anrufen, fragen, ob der Zeit hat. Das sind so viele Sachen, wo ich dann mich drum kümmern muss, weil ich da halt die Kontakte habe, dass ich dann einfach sage, nee, hör mal zu, das können wir jetzt nicht machen. Aber dann wird ein Call angesetzt und dann wird das auch in dem Call direkt geklärt. Das heißt, ich würde dann in dem Call das gleiche Thema besprechen, würde dann die Entscheidung mit Katamaran und Jetski und Fotoshooting und was wir alles so machen, dann direkt treffen und würde dann sagen, bleib mal eben dran, ich kontaktiere mal gerade die Person, die ich da treffen möchte und frage, ob die verfügbar ist. Weil die Leute im Normalfall auch auf einem hohen Level spielen, gucken die nur in den Kalender, sagen ja, nein und dann steht die ganze Sache. Jetzt haben wir dieses Projekt gerade an den Start gebracht. Da wird es jetzt dazu führen, dass wir uns bei einem auf der Finca treffen. Da kommt dann eine Köchin dazu. Aber das sind ja alles Sachen, die jetzt für einen Laien voll komplex sind. Für Profis ist das ja einfach nur eine Kostenposition. Besorgt bitte jemanden, der kochen kann. Besorgt bitte jemanden, der Geschirr liefert. Besorgt bitte jemanden, der da vielleicht ein bisschen kellnert. Und dann können wir uns da ja einen schönen Abend machen, ohne dass da alle mit viel Arbeit haben. Und am Schluss besorgt bitte einen, der das alles putzt. Und dann schreibst du das alles auf eine Rechnung. Dann wird die einfach bezahlen. Dann ist das Thema erledigt und alle haben eine gute Zeit. So, aber dann muss ich die Anreise klären, dann muss ich die Abreise klären. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich Flüge raussuche, aber dann muss ich mir ja die Vorschläge anhören, die mein Team rausgesucht hat und überlegen, möchte ich jetzt lieber morgens um 12 auf der Insel sein oder nachmittags um 15 Uhr, weil wenn die Veranstaltung erst abends ist, würde ja nachmittags reichen. Auf der anderen Seite, wenn ich früher da lande, kann ich nachmittags noch die Zeit nutzen, um irgendwelche Reels am Strand zu produzieren, habe ich wieder Content für Social Media. Das heißt, bei ganz komplexen Aufgabenstellungen treffe ich keine sofortige Entscheidung, weil das Quatsch wäre. Aber ich gebe jedem klar zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt ich dieses Thema abschließend besprechen werde. Das heißt, wir machen nicht ein Meeting, um weitere Meetings zu besprechen. Wir wissen auch dann, und deshalb erkläre ich das den Leuten immer, warum ich mich da gerade jetzt im Detail nicht mit beschäftigen möchte und dass das eher ein Zeichen von Wertschätzung ist, weil anstatt das oberflächlich, halbherzig und völlig unkonzentriert, weil ich mental für was anderes gerade arbeite, mich damit zu beschäftigen, mache ich das zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das ist das, was der ein oder andere von euch nicht ausreichend offen genug kommuniziert. Der sagt dann sowas wie, ja, leg das mal dahin, ich schaue mir das an, schick mir dazu mal eine E-Mail und dann kriegen die Leute wochenlang keine Antwort, wissen aber gar nicht, woran es liegt. Und dann verlieren die irgendwann die Lust, Vorschläge zu machen. Und deshalb muss man da an verschiedenen Stellen und Stellschrauben drehen, damit man das einfach auch mal ja, besser abgibt. Und gerade wenn man dann jetzt an dem Beispiel Mallorca die Leute auch über wiederkehrende Geschäftsvorgänge auch dahin führt, dass die auch wissen, was ich gerne alles wissen möchte, dann werden die Sachen auch besser vorbereitet. Das heißt, man kann schneller entscheiden. Weil wenn wir dann zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, wenn wir jetzt Katamaran fahren, was gibt es da für Optionen? Dann hat einer vorher schon geklärt, halber Tag, ganzer Tag, mit Essen, ohne Essen, mit Abholung am Hotel, ohne Abholung am Hotel, weil das immer die gleichen Fragestellungen sind. Das heißt, ich habe den Leuten aber auch klar gemacht, dass ich sage, ihr müsst bitte auch eruieren, über was wir da sprechen möchten. Ich möchte nicht sagen, soll man Katamarin voranfahren? Ja, gute Idee. Was kostet das denn? Oh, das weiß ich nicht. Das muss ich recherchieren. Und dann hast du ja automatisch ein Folgemeeting, weil du ja jetzt keine Entscheidung treffen kannst. Und das sind alles so Sachen, die ihr einfach organisatorisch in euren Firmen organisieren müsst. Und das müsst ihr leider auch einfach, ja, vielleicht dann durchdrücken. Weil wenn die alle organisieren könnten, wäre das ja gar kein Thema, jetzt die ganze Folge schon dir sparen können anzuhören. Aber dass du bis hierhin dran geblieben bist, zeigt ja, dass das in irgendeiner Form für dich relevant ist. Und häufig bist du der Engpass, weil du irgendwie alles über deinen Schreibtisch laufen lassen möchtest und denkst, wenn ich überall mitmische, habe ich die maximale Kontrolle und gleichzeitig auch irgendwie die besten Ergebnisse. Aber eigentlich hast du ganz viele Ergebnisse eben nicht und deshalb kriegst du auch alles nicht fertig und deshalb verzettelst du dich dauernd und obwohl du so viel arbeitest, hast du dann auch keine Zeit für zu Hause und dann kommst du nach der Arbeit nach Hause und anstatt, dass sich jeder freut, dass du da bist, heißt es, wieso ist es wieder so spät geworden? Das heißt, du kriegst nochmal zusätzlich dafür einen Schlag im Nacken, obwohl du ja eigentlich schon alles gegeben hast. Und da kann man nur ausbrechen, wenn man diese ganzen Mechanismen ändert. Und das ist natürlich dann auch individuell vom Businessmodell abhängig und auch von der Liquidität. Weil wenn die Liquidität bescheiden ist, kannst du natürlich nicht einfach zusätzlich Personal einstellen. Ist die Liquidität hingegen sehr gut und du produzierst regelmäßig Überschüsse, würde ich dir immer empfehlen, da jemanden aufzubauen, der an deiner Seite wie so eine persönliche Assistenz zur Verfügung steht, damit du einfach jemanden hast, dem du all diese Sachen rüberspielen kannst und sagen, klär das mal. ich will jetzt auf einer Veranstaltung einen Feuerlauf organisieren, auf der anderen Veranstaltung wollte ich was anderes Cooles organisieren. Da fange ich ja jetzt nicht an, im Internet zu recherchieren, welche Anbieter es da gibt, was das kosten würde, was die für Informationen bräuchten, um ein Angebot zu machen, wie die das dann da am Hotel organisieren, obwohl die ja nicht im Hotel sitzen, mit wem man da sprechen muss, um vielleicht für einen Feuerlauf zum Beispiel so ein Gebäude, also so ein Stück Wiese da abzusperren, was dann gemacht werden muss, um nachher die verbrannte Wiese zu entschädigen, weil die werden ja auch nicht einfach sagen, ja okay, Hauptsache sie hatten Spaß, das muss ja jemand für mich regeln. Und wenn ich das dann alles höre, kann ich sofort sagen, ja, nein, aber das ist halt einfach so der Mechanismus, über den du nachdenken musst. Guck einfach, dass es weniger über dich läuft und löst dich einfach von der Idee, dass man immer Perfektion erreichen muss. Fehler sind nicht schlimm, Fehler sind nur schlimm, wenn sie sich ständig wiederholen. Aber Untätigkeit, ausbleibende Ergebnisse und Unproduktivität ist ein wirkliches Desaster. Deshalb gerne kann ich mit dir mal individuell darüber sprechen, wo eigentlich dein Engpass ist. Vor allen Dingen auch, wenn ihr auf der Geschäftsführungsebene mit mehr als einer Person unterwegs seid, muss man das teilweise echt ein bisschen vorsichtig angehen, weil der eine rafft es direkt und der andere ist halt einfach von dem alten Verhalten nach wie vor überzeugt. Da gelingt es mir häufig in so einer Rolle als Moderator und vielleicht auch mal als Provokateur durchaus mal ein paar Denkanstöße zu liefern und die Leute auch mal zum Umdenken zu motivieren. Am Ende mache ich das ja nicht für mich, sondern für euch. Wenn ihr daran Interesse habt, einfach mal auf die Webseite gehen, Termin buchen, sprechen wir mal über die Situation, was vor allen Dingen nicht funktioniert und dann vielleicht auch über die möglichen Lösungsansätze. Ob ihr denen dann folgt, ist ja euch überlassen, aber dass man sie zumindest mal kennt, könnt ihr den einen oder anderen ja durchaus weiterbringen. In diesem Sinne, danke, dass du wieder dabei gewesen bist. Wenn du denkst, diese Folge ist auch für einen Geschäftspartner von dir interessant, vielleicht einfach mal teilen.